SRF 3 Fokus.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Mein Name ist Cenk und heute habe ich den Yoldaş Gündoğdu bei mir. Er ist ein 28-jähriger Wintertourer mit kurdischen Wurzeln und hat einen erfolgreichen Podcast namens Kurz und Bündig mit seinem Kindheitskollegen Serhat Koca. Wir reden heute unter anderem über die mediale Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund, über depressive Phasen, über Sticheleien gegen andere Medienschaffende und warum man seine zum Teil härtere Ausdrucksweise nicht immer ganz ernst nehmen darf. Ich möchte die Möglichkeit nutzen, um eine spezielle Begrüßung zu machen, die ich sonst nie machen kann. Und zwar, was läuft, Bro?
Nicht viel, Bro, mal gut. Es ist schön, dich in so einem ernsten Setting gesehen. Aber ich freue mich, dass ich da bin.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Es muss nicht ernst sein, wir könnten ein bisschen
ausschweifen. Tanzen.
Absolut.
Also mit ernst meine ich so graue Wände, die audiodämpfend sind so, und Röhren, Lichtröhren. So. Es sieht anders aus als in gewissen Trap-Häusern. In Vinti.
Das ist so, ja. Das ist so. Was wäre deine Wunschdeko? Was sollte man da anders machen?
Hey, ich hätte sehr gerne einfach so drei riesen Porträts von euren Aushängemoderatorinnen. Einfach so riesig. Sandra Brotz is watching you. Oder so irgendwas. Das wäre richtig geil.
Also Fotoporträts oder so gemalende?
Nein, so Foti. Gemälde, Foti. Aber auch ein bisschen abstrakt vielleicht.
Okay, ja. So eins, wo dich von jedem Winkel anschaut,
ja, genau, egal
wie
genau.
du läufst. Also.
Voll.
Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich nicht kennen.
Für die wenigen, ja.
Genau, für die ein paar, die noch übrig geblieben sind seit den Awards, die da reinprasselt. Ja. Du hast einen Podcast mit deinem Kindheitskollegen zusammen.
Mein bester Freund, genau.
Genau, kurz und bündig. Genau. Herzlichen Glückwunsch zum Award übrigens.
Zum Podcast of the Year. Darfst du es ruhig aussprechen?
Podcast of the Year, kurz und bündig. Hört dort einmal rein. Ich fange gerade mal dort an.
Ja.
Also, wir werden nicht zu fest über den Podcast reden, Serhat ist leider nicht da.
Ja,
wir reden über dich und dein Leben und deine Hintergründe und deine Ansichten, aber es deckt sich ja sehr fest
auch, so.
Mit deinem Partner. Und ich habe es sehr interessant gefunden, was ihr auch von der Haltung her an den Tag legt. Und ich glaube, heutzutage ist es auch wichtig, dass man eine Haltung hat.
Ja.
Und das zieht dann, glaube ich, auch Leute an, rein aus so ein bisschen Mitfiebern.
Ja.
Und auch ein bisschen auch für etwas stehen. Mhm. Wie würdest du in einem Satz sagen, für was stehen ihr?
Ich habe einmal einen Satz gedroppt, wo jetzt unser offizieller Slogan geworden ist, weil in jede Berichterstattung hat er wie so reproduziert.
Mhm.
Und der Satz, den ich gesagt habe, ist, wir machen einen Podcast für Menschen, deren Name im Word rot unterstrichen ist.
Aha, weil's das Wort nicht erkennt.
Genau, oder weil der Name nicht erkennt wird, wie ein Cenk oder ein Yoldaş oder ein Serhat oder was auch immer.
Habecker zum Beispiel, das Habecker, wird auch unterstrichen.
Auch für ihn oder sie.
Ja.
So, für alle, die sich mit dem identifiziert fühlen. So. Also grundsätzlich, wieso haben wir das gemacht? Weil wir haben einfach gesagt, hey, junge Menschen, die aus dem gleichen Ecke kommen wie wir, ob das jetzt eine geografische Ecke ist oder eine soziale Ecke ist oder eine gesellschaftliche Ecke ist, für die gibt es keine Unterhaltungsmedien, die aus der Schweiz kommen.
Mhm.
Oder? Weil eben zum Beispiel 100%, also ich sage es anders, 50% der Menschen in der Schweiz sind weiblich gelesene Menschen, Frauen, 40% der Menschen aus der Schweiz sind Migra-Kids oder Menschen mit Migrationshintergrund.
Mhm.
Aber wenn du die ganze, ich sage jetzt mal, Comedy-Podcast oder was weiß ich für Landschaft anschaust, ist es einfach eher weiss-grau als irgendetwas anderes. Und es repräsentiert sich nicht, oder so, in unserer diversen Landschaft von Menschen, die wir haben. Und dann habe ich gefunden, hey, wir müssen einen Podcast machen, wo ich und der Serhat gerne würden hören würden.
Mhm.
So. Und wir erzählen die in unserem Podcast über, wie es ist, eben in so Verhältnis aufwachsen, wie wir aufgewachsen sind, wie es ist. Vielleicht mal im Hort zu hocken und umgeben zu sein von Menschen, die halt eben Habecker heissen zum Nachnamen. Wie das einfach ist, so als Mensch, der vor allem von außen anders wahrgenommen wird.
Mhm.
Das war sehr eine politische Aussage, gerade merkst du.
Ja, ich merke es. Ihr habt auch eine politische Ebene, die ihr da bedient. Meine Frage ist, muss es Repräsentation geben? Also was findest du wichtig daran, dass es, wenn du jetzt als jemand mit Migrationshintergrund die Medienlandschaft anschaust, warum ist das für dich wichtig, dass jemand dort oben ist, der so aussieht wie du?
Ja, also stell dir mal vor, wie alt bist du, als du in der Schweiz gelebt hast? Oder wo du in der Schweiz gekommen bist oder bist du da geboren?
Mit drei.
Ich übrigens auch. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwie 8, du bist in deinem Kinderzimmer, du hast einen Röhrenfernseher, so. Ich stelle mir deine Kindheit so ein bisschen so vor, oder? Du hockst vorne, deine, so auf dem Bauch, weißt, liegst, deine Füße sind in der Luft, du schaust Fernsehen.
Ganz vorne, so.
Ganz vorne, nerv, Bruder. Ja. Und deine Mutter kommt und sagt, willst du eine Brille unbedingt? Nein, also geh hinterher. Und dann schaust du zum Beispiel, ich weiss auch nicht, zu SRF, oder? Wir sind jetzt beim SRF. Und dann kommt der Benny Thurn her. Mit seiner Benissimo-Show. Okay. Sieht nicht aus wie du. Dann schaust du MTV. Oder Viva oder was weiß ich für Kanäle und du siehst nirgendwo Menschen auf Bühnen stehen, vor allem aus der Schweiz nicht, die aussehen wie du. Wie sollst jetzt du dürfen gross träumen? Also weißt du, was ich damit sagen will, ist, wenn ein Mensch, der aussieht wie du, einen Award abholt, oder Swiss Comedy Awards zum Beispiel, und du stehst auf der Bühne, du hast eine Dankesrede, dann wird irgendwo ein 8-jähriges Kind hocken, das sehe auf YouTube, Instagram, Fernsehen, was immer, und wird sagen, hey, krass, wenn der Cenk das kann, mit einem Namen, der ein bisschen schwieriger zum Aussprechen ist, mit einem Gesicht, mit noch Haar, von mir aus, was übrigens ein Kompliment, aber das reden wir nachher.
Danke.
Dann kann ich das auch. Also weißt, was hindert mich daran? Aber wenn du immer nur Leute siehst, die ausgehen wie der Roman Kirchberger oder Sven Epiné oder was auch immer, oder Divertimento oder Pitch Weber oder weißt so, dann glaubst du einfach nicht daran, dass du das auch kannst. Oder es ist einfach viel schwieriger.
Ist das nicht eine limitierte Ansicht von was ist möglich oder was sollte ich mir als Vorbild nehmen? Weil ich stelle mir immer vor, du hast jemanden, der nicht so aussieht. Also bei mir war zum Beispiel Otto Walkes. Seit der Jugend, also seit der Kindheit eigentlich, seit ich 9 bin oder so, als ich zum ersten Mal Comedy gesehen habe, war er das gewesen und ich habe das gesehen. Und ich habe mich nie gefragt, ich brauche jetzt einen anderen türkischen Typ dort draussen, damit ich kann mich dann auch träumen von dem. Weil ich meine, schlussendlich, für den Ersten, der es macht, wenn ich jetzt der Erste gewesen wäre, für den hätte es das ja auch nicht gegeben. Das ist so das erste Argument. Der hat auch nicht, hat müssen eben Otto Walkes anschauen und dann träumen und dort hingehen. Ja. Und ich, die hier hocken, wo die Person ja nicht kennen, der türkische, der jetzt raufkommt, nehme mir den als Vorbild, aber das ist ja mega oberflächlich, weil es nur ums Aussehen geht und um die Herkunft, aber seine Eigenschaften und all das Zeug schaue ich dann gar nicht an. Das ist das nicht ein bisschen
ich verstehe,
oberflächlich? So, weil wenn ich mir ihn als Vorbild nehme, den ersten Türk, dann müsste ich ja alles mir zum Vorbild nehmen, was der als Vorbild hat. Und was er hat, ist, dass er auch niemand gehabt hat vor ihm und es geschafft hat. Und wenn ich mir das als Vorbild nehme, dann brauche ich ja wiederum niemanden, der so aussieht wie ich. Oder?
Hey, das ist ein sehr guter Punkt. Ich tue das mal mit einer Gegenfrage. Mache als erstes mal so, Kaya Janar, was hat das mit dir gemacht als Kind?
Ich habe mega gefeiert. Das ist aber bei mir sehr stark auf Inhalt bezogen gewesen. Ich habe es lustig gefunden, was er erzählt und was er macht. Aber
du hast dich wahrscheinlich auch sehr oft verbunden gefühlt.
Als ich erfahren habe, der hat türkische Wurzeln und so.
Oder halt auch mit den Geschichten, die er erzählt vielleicht. Oder mit der Comedy, die er macht. So.
Ja, mit dem, was hat er da, der Türsteher und so. Ist der erste richtig Ethno-Comedian.
Genau, so. Was ich sagen damit ist,
es holt mich dann schon mehr ab.
Es holt dich mehr ab,
Ding, aber rein als Vorbild oder so.
Aber als 10-jähriger Bub weißt du ja nicht, dass du Comedian werden willst. Meistens. Du sagst ja nicht, ich schaue jetzt das und konsumiere das Medium mit dem Gedanken, ich nehme das auf und tue das in mein Programm dann in 10, 15, 20 Jahren rein. Im Gegenteil, es ist einfach, wieso es passiert so eine Unerreichbarkeit von dem Stadium, wie du sagst, so wenn ich wie niemand gesehen, wo halt auch nur annähernd aussehen wie ich. Das ist wie so das Phänomen, wenn Leute sagen, hey, weißt du, so, alle Ausländer oder alle Migranten müssen wir aufnehmen, wie wer putzt schon unsere WCs. Weißt du, was ich meine? So, so ein Abendrücken. Oder es gibt, Leute werden dann wie so einfach abendrückt. So, und du darfst dann schon irgendwann mal in der Medienwelt arbeiten, aber halt eher im Hintergrund.
Es gibt ja so Fälle, wo man sich dann wie benachteiligt fühlt, weil es heisst, ja, die Sendung hat dich nicht als Moderator genommen,
ja,
weil es der Zielgruppe nicht entspricht.
Ja, ja,
und so.
Und
das wird dann so ein bisschen rassistisch oder diskriminierend angeschaut und so. Aber ist das nicht ein legitimer Grund, zum sagen, es ist eine Sendung, du bist das Gesicht von dieser Sendung und wir müssen auf die Zielgruppe schauen, wenn wir jemanden für eine Sendung als Gesicht und dann ist halt dein Aussehen und wie du, von wo du kommst und wie man sich mit dir identifiziert, ein relevanter Faktor für die Besetzung von dieser Position.
Sehe ich, aber wer definiert die Zielgruppe?
Das also, hat sich eher gegeben, dadurch, dass die Sendung halt irgendwann eine Zielgruppe bekommen hat.
Genau, aber das ergibt sich ja unter anderem darum, wer der Host ist oder was die Inhalte sind. Und wenn du mit dem gleichen Mindset wie vor 50 Jahren deine Inhalte produzierst und deine Hosts wählst, dann erziehst du deine Zielgruppe auch auf eine Art und Weise.
Mhm.
Also wenn du vor 30 Jahren vielleicht jemanden angestellt hättest, der nicht dem 0815 Schweizer in einem Bild entspricht, dann wären wir heute irgendwo anders.
Mhm.
Also weißt du, dann hätten wir ja viel... Hätte das Schweizer Fernsehen oder allgemein hätte die Fernsehlandschaft in der Schweiz nicht mit Angst zu kämpfen, dass einfach alle Zuschauer entweder sterben oder keinen Strom haben. Also weißt du, ich meine so.
Aber das ist ja, man hat ja mit Alter zum Beispiel zu tun. Es hat auch, so eine, also wenn man jetzt rein demografisch schaut, hat es auch die Jugend, die man nicht abholen kann, ist auch ein Problem, weil die Jüngeren das eh nicht schauen und so. Und das ist ja auch nicht aus Diskriminierung, weil man nicht für die Jungen macht, sondern man bekommt sie einfach nicht aufs Boot.
Ja, aber man muss sich fragen, wieso man sie nicht bekommt, weil ich sage,
weil wir das nicht bedient haben, weil wir nicht...
Und keine Generation ist so konsumaffin wie unsere. Also, nein, nicht unsere, sondern die Jungen.
Allgemein Jungen, ja.
Genau, oder? Sie lieben ja Sachen zu konsumieren.
Genau, also, und das ist ja nicht, wenn man dort, dass es nicht passiert, ist Fakt. Aber dass man dann etwas unterstellt, wie wenn es eine Absicht wäre, jemanden nicht im Boot halten so. Weil wenn du ihnen sagst, hey, wenn ich bei euch mitmache und ich habe 1 Million Leute, die dann zuschauen, dann kannst du fix davon ausgehen, dass jemand dich engagiert oder dass sich wünscht, zumindest mehr Leute zu erreichen, ob sie jetzt junge sind oder halt...
Man traut sich halt einfach nicht und es sind sehr viele grosse Hindernisse dahinter. Oder?
Genau.
Es wird ja von weit oben entschieden, wer... Oder? Und ich finde einfach... Also es gibt ja wie so Medien in der Schweiz, die zeigen, es funktioniert. Also weißt du, so, man kann Menschen abholen, egal was ihre demografischen Hintergründe sind. So. Aber nochmal vielleicht zum Zurück auf deine Grundsatzfrage, so, braucht es das oder nicht? Hey, sicher, es gibt ja immer Leute, die es schaffen, so unabhängig davon, aber es fällt einfach mega auf.
Das ist, also ich suche dort immer viel mehr bei uns selber. Wenn man darauf wartet, dass jemand anderes irgendeinen Pfad für einen stampft, damit man dort angehen kann und so. Es kann ja trotzdem so sein, dass es so junge Leute so denken oder das brauchen. Aber wäre dann die Message nicht viel wichtiger zu sagen, hey, egal wie es dort oben, wo auch immer du hin willst, aussieht, mach dein Beste, gib dir Mühe und versuch du das zu ändern, was du halt dir wünschst.
Hey, das sehe ich urfest und das kann ich auch in vielen Situationen so unterschreiben. Aber dann sind wir auch wieder beim Punkt, dass du einen viel härteren Weg hast. Oder? Weil du musst dir den Weg bahnen. Du musst da oben stehen, neben allen anderen Menschen, die halt eben vielleicht mehr visuell da reinpassen. Vorbilder haben, Vorgeschichten haben. So. Und das macht es einfach nicht einfacher. Und da frage ich mich halt einfach so, hey, ist es nicht fair, wenn man mindestens versucht, wenn ja der Boden nicht schon eben ist und das Ziel nicht eben ist, zumindest der Weg versucht, ein bisschen anpassen. So.
Genau, die Chancengleichheit.
Chancengleichheit, oder?
Aber das ist ja nie der Fall.
Also niemals.
Ist nie, niemals. Wenn du als Weisse, wenn jetzt ein Sven Epine in der Türkei würde beim Ibrahim Tatlıses Moderator werden und sich dann darüber aufregt, du nehmen keinen Schweizer auf, wäre es auch lächerlich. So.
Das verstehe ich, aber es ist halt wie auch, also weißt, wir reden da von Menschen, die seit 20 bis 30 Jahren in der Schweiz leben und die Seite und die Kultur leben. So. Also ich meine, ich würde fast behaupten, du und ich sind mehr Schweizer als etwas anderes. Also weißt,
absolut,
so,
absolut.
Oder so.
Yeah.
Und dementsprechend, wieso soll ich nicht dürfen, die Schweizer Medienlandschaft repräsentieren, einfach weil ich nicht so aussehe.
Nein, aber das ist meine Frage, ob das der Realität entspricht, dass es nicht dürfen überhaupt gibt. Oder dass es einfach aufgrund vom Fakt, dass es nicht viel gibt, wir annehmen, dass es irgendwo eine Blockade, irgendwo eine Hürde gibt oder irgendwo man nicht...
Ja, aber da können wir, also ich verstehe wirklich deinen Punkt, aber da können wir auch wieder zum Anfang, wo ich sage, 40% der Menschen aus der Schweiz haben einen Migrationshintergrund. Mhm. Wenn du jetzt alle Moderatoren aus der Schweiz anschaust, sind wir einfach lange nicht bei 40%.
Müssen wir das sehen?
Wenn wir eine repräsentative Anstrebung haben, oder? Wo sagen, hey, wir wollen die Schweizer Bevölkerung repräsentieren, dann finde ich schon.
Ja, und wenn wir das? Also geht es um eine Repräsentation der Aussen von allen Minderheiten in dieser Prozentzahl, wie sie auch in der Bevölkerung vertreten sind?
Was ist denn dein Ziel, wenn du etwas, zum Beispiel, wenn du willst ja kommerziell erfolgreich sein, zum Beispiel, vor allem, wenn wir jetzt wieder beim SRF sind, du willst ja, dass die ganze Schweiz deinen Inhalt konsumiert.
Ja, also möglichst viele Leute mein Publikum finden.
Ja, aber ich meine, du jetzt privat vielleicht nicht unbedingt, du hast vielleicht deine Zielgruppe, aber die Schweiz hat ja einfach den Auftrag, die Schweizer Fans hat den Auftrag, dass die Schweiz abgeholt wird und dass Leute ihre Sachen konsumieren. Also ich muss da kein Name-Dropping machen, aber es gibt sehr viele Sendungen, die beim Schweizer Fernseher produziert werden, mit so viel Geld, wo einfach nicht aufgeht, oder? Weil das nicht so viele Leute schauen. Zum Beispiel gewisse Sendungen, oder? Okay. Aber man tut ja trotzdem sagen, wir machen jetzt Comedy oder wir machen Sport oder wir machen dies und das. Also es ist einfach der Auftrag, das repräsentieren. Weil wenn es ja nur darum gehen würde, deine Zielgruppe zu entdecken, würde es SRF viel mehr Geld in Sport investieren, zum Beispiel, weil das viel mehr in die Leute interessiert.
Also ich habe jetzt wirklich ganz generell die gesamte Medienlandschaft da. Genau, das SRF ist natürlich speziell mit dem Service Public und so.
Genau.
Und all die Meinungen müssen genug
gleich viel werden, Platz oder?
Haben. Aber dem, also sie geben sich ja Mühe, dass sie immer das alles abdecken. Und ich glaube, es gibt wenig Medienhäuser oder so, wo so auf Diversität achten. Und
100%. Schauen, dass es, oder? Sicher, aber es ist einfach auch nicht immer so gewesen.
Ich kann einfach irgendwann, wie so selber müssen realisieren, es sind zum Teil die eigenen limitierten Vorstellungen. Mhm. So wie wenn du mit wenig Geld aufgewachsen bist, wie bei dir wahrscheinlich auch der Fall war, bei uns auch. Und du dann raufschaust und dann so ein Mindset hast, hey, die da oben, die Geld haben, sind die Bösen. Das sind die schlechten Menschen und so. Und dann wachst du so mit dem auf und irgendwann lernst du Leute kennen, die mit ehrlicher, härter Arbeit irgendwo hergekommen sind, wo sie dann keine Landwirtschaft machen oder irgendeinen Betrieb haben, wo Geld gebracht hat. Und du merkst, vielleicht ist es gar nicht so. Und die Realisation, dass dort oben gar nicht eine negative Sache ist, sondern dass genauso heterogen ist, wie das bei uns auch, die Realisation bringt dich gleichzeitig dazu, im Nachhinein zu sagen, fuck, ich hätte an mir selber müssen etwas ändern, damit ich das bekomme, was ich will. Und es sind gar nicht die Dings. Und solange du dich da oben kannst, als Baumann darstellen, ist es einfacher zu sagen, ja, darum bin ich da. Aber wenn das mal gelöst ist und du merkst, okay, es ist gar nicht, also die sind gar nicht so, dann musst du dich im Nachhinein ein bisschen an den eigenen Ohren nehmen.
Ja.
Das finde ich ein sehr inspirierendes Ding und das fördert dir ja auch, dass die Leute dann die Motivation bekommen und 100%. Sagen, hey geil, sehr und der Joldas macht das, ich will das auch.
Voll. Hey, eben, ich glaube, es ist eine absolute Ansichtssache, oder, zum sagen, eben, was bringt dir mehr, dass du sagst, hey, ich habe nicht die gleiche Chance, vielleicht inspiriert dich genau das, dass du sagst, ich zeige es jetzt denen.
Wie kannst du die Chance ändern? Das ist schon nicht in deiner Macht.
Nein, aber eben, du kannst für zukünftige Generationen sagen, wenn du irgendwann mal an dem Punkt bist, wo du
neue Chancen schaffen kannst.
Absolut. Und das meine ich, oder? Das ist, warum wir uns zum Beispiel jetzt einfach gesagt haben, hey, wir arbeiten in unseren Shows, die von uns selber produziert werden, Live-Shows, mit Menschen zusammen, die zum Beispiel sonst weniger Chancen haben in dem ganzen Kuchen. So. Mhm. Und das finde ich dann einfach wiederum eine Notwendigkeit, so eine moralische Notwendigkeit, um das zu machen.
Das finde ich super. Das ist aber durchs System etwas ändern, das finde ich super. Wenn irgendetwas dir nicht passt, dort oben, wo es auch immer dort oben sein soll, dann gehst du rein, gehst rauf und dann änderst du es. Und es ist halt ein Kampf, es ist schwierig und es ist ein Wettbewerb schlussendlich. Cool. Und ich finde, das ist nicht etwas Verwerfliches, dass es einen gewissen Wettbewerb gibt und gewisse Barrieren bestehen, die man muss umgehen oder wo man muss überwinden, um neu zu herkommen. Weil, was mich ein bisschen stört, ist dann so die Anspruchshaltung. Also jetzt momentan ist sehr viel von Minderheiten einfach mal fordern.
Ja.
Und wir sind nicht so aufgewachsen. Wir sind ja. aufgewachsen mit, wir müssen unten durch, wir müssen uns anpassen. Mhm. Wir sind die, die zuerst mal uns beweisen müssen, ja. damit die anderen dann auch einen Schritt entgegenkommen können und sagen, okay, der ist einer von den Guten. Mhm. Ist vielleicht nicht die beste Art und Weise, wie man das machen soll, wenn man sagt, komplette Fairness und ja. Gleichberechtigung und bla. Aber wenn eine Gegebenheit so ist, dann musst du ein bisschen vielleicht, weißt du, dein Ego ein bisschen zurückschieben und sagen, ich gehe jetzt unten durch. Und ich finde es mega krass, dass sie das, weißt, selber gemacht haben und dort angekommen sind, anstatt dass jemand kommt und sagt, wir brauchen noch zwei Quotenkurden.
Ja, ja.
Und dann nehmen wir uns von dort drauf.
Ja, voll. Hey, ich finde, also, weißt du, so, das ist hure legitim, was du sagst. Weißt du, weil eben, wir sind unten durch und wir müssen uns das erarbeiten. Aber ich finde, du darfst nicht vergessen, dass das unten durchgehen sehr viele Menschen produziert haben mit sehr viel mentale Issues. Also weißt du, so, sehr viele von diesen Menschen, die wirklich so weit unten sind, haben mit Erschöpfung zu kämpfen, mit Depressionen zu kämpfen, haben mit dem Imposter-Syndrom zu kämpfen. Oder ich bin mir sicher, du denkst dir so oft wie auch ich auch.
Absolut.
Bin ich richtig da? Also weißt du, so, kann ich das überhaupt?
Habe ich das verdient?
Habe ich das verdient? Ja, weißt du, so, und das ist alles ein Produkt davon, wie du erzogen worden bist.
Genau.
Und schon klar kann man das glorifizieren und sagen, hey, du hast dir verdient. Du hast es geschafft, da raufzukommen. Aber man muss auch die andere Seite sehen, dass es einfach viele Menschen kaputt gemacht hat.
Das kann dich auch brechen, absolut.
Und die wenigsten schaffen das. So. Und ich wollte noch gerne auf den anderen Punkt eingehen von dir, wo du gesagt hast, mit der Quote. Hey, das finde ich auch eine mega legitime Aussage. So, ich habe mich auch oft damit auseinandergesetzt und mich gefragt, zum Beispiel, wir können das Beispiel nehmen, ich studiere Film. Und ich bin in einer Klasse von 12 Leuten. Und aus diesen 12 Leuten gibt es 2 Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. So. Und wo ich mich beworben habe damals, haben sich 200 Menschen beworben. So. Und aus diesen 200 Menschen sind vielleicht 30 Menschen mit Migrationshintergrund gewesen. So. Und ich habe mich dann auch gefragt, bin ich jetzt da, weil ich einer der Besten von 200 bin? Oder bin ich da, weil ich einer der Besten von 30 bin?
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Ja. So. Ja. Aber es gibt Länder, wie zum Beispiel die nordischen Länder, wo das Quotensystem, wie du es vorhin genannt hast, einsetzen und sagen, hey, aus Prinzip stellen wir 50% vom Kader weiblich gelesene Menschen ein. Das ist eine Prinzipsache. So. Wir müssen, also machen wir. So, dann sind die eingestellt worden und du siehst einfach einen Unterschied in diesen Firmen jetzt. So. Also es sind jetzt vielleicht Menschen, die auf einmal, ich sage jetzt einfach etwas, aber auf einmal ist die soziale Ader von dieser Firma gestiegen. Leute sind glücklicher. Oder man hat gemerkt, okay, Frauen haben, oder es gibt Frauen, die haben einen anderen Führungsstil als die bisher bekannte Führungsstil. Weißt du, so, die Firma hat auf einmal andere Werte. Die Firma erreicht neue Sachen, die sie vorher nicht erreicht haben. So. Und dadurch, dass die Frauen dort Quotenfrauen waren, sind jetzt Jobs erschaffen worden, die nicht aus Quoten erfüllt werden, sondern man sagt, okay, wir haben etwas getestet, wir haben gesehen, es geht, jetzt gibt es neue Arbeitsplätze und jetzt schauen wir vielleicht weniger drauf. So.
Das ist ein sehr gutes Argument für, dass es vielleicht im ersten Schritt nicht 100% korrekt ist, weil es halt einfach quotenmässig ist. Aber was das kann bewirken, dass das dann wieder Durchmischung gibt und wieder etwas aufweicht, was vielleicht sich so festgesetzt hat.
Ganz genau.
Das ist ein sehr gutes Argument.
Und das meine ich damit, oder? Stell dir vor, vielleicht bist du eingestellt irgendwo in einer Show als Moderator und man hat dich halt genommen, in Anführungszeichen, nur weil du Ausländer bist oder Migrant oder Kenneck oder was auch immer. Und dann machst du es vielleicht huere gut. Und der Nächste oder der Übernächste wird dann einfach eingestellt wegen seinen Skills und dann ist auch scheißegal, wie er aussieht.
Das ist so, hast du aus deinem Background etwas können schöpfen können? Wann hast du dich überhaupt entschieden, etwas Kreatives zu machen? Hast du das immer schon wollen?
Also ich würde sagen, mein erstes kreatives Ding, das ich gemacht habe, das ist eine lustige Sache, ist, ich war in der 5. Klasse. Bei der gleichen Lehrerin wie du.
Bei wem?
Bei der Frau Trüf.
Ah, wirklich?
Und ich habe letztes Jahr, wie kann sie gesehen?
Ah, stimmt, sie ist schon. Frau Trüf ist auch gekommen?
Ja.
Ah, ich meine, Pestalozzi ist noch gekommen.
Sie auch.
Ja, also Dienstag Premiere gehabt,
genau,
ja. Neues Programm. Und dort, ja, mega cool. Meine Viertklasslehrerin ist sogar vorbei. Ich habe mir ein Klassenfoto vorbeigebracht. Oh, so. Das ist mega, mega cool. Hey, liebe Grüße, Marianne Trieb, ja. Vinti.
Ich bin, egal. Ja, auf jeden Fall, ich war bei ihr in der Schule.
Mhm.
Und dann ist irgend so ein Dude von irgendeinem, keine Ahnung was, gekommen. Und hat so gesagt, hey, wir schreiben jetzt Geschichten.
So jugendarbeitmässig?
Ja, irgend so, ja, etwas. Wir, ja, schreiben jetzt Geschichten.
Mhm.
Hey, und dann hat es geheißen, ja, jeder von euch muss jetzt eine Geschichte schreiben und die haben 2-3 Stunden Zeit. Hey, und mein Vater hat damals so eine, irgendwie so eine Dreambox, oder wie das heisst, gehabt. Das war so ein Fernsehreceiver gewesen.
So ein illegaler.
So ein illegaler Bro, wo der 200 Stutz einmal gezahlt hat und dann ist irgend so ein shady Dude gekommen.
Wo immer wieder das Update gemacht,
genau,
hat.
Genau, und hat das in der Wohnung installiert.
Ja.
Und da haben wir 1000 Sender gehabt.
Ja.
Und für mich war das fucking Heaven gewesen, Bro. Weißt du, Eltern sind nicht daheim, ich kann Kabelfernsehen. So.
Vor allem, wenn sie nicht daheim sind.
Ja, ja,
sind,
ja.
Das ist ein Dreambox.
Ja, ja. Und dann machen jetzt die verbotenen Sender, statt so, da musst du ein Pini gehen, ich so 1, 2, 3, 4. Okay.
Ja, ja, die kreative Eltern.
Ja, ja. Hey, und dann habe ich so eine Sendung, so einen Film geschaut. Der Film ist so schlecht. Der Film heisst, ich bin glaube so wirklich 10 oder 11.
Hm.
Und der Film heisst «Der Typ mit dem irren Blick». Und das ist so ein schlechter Film, den hat fast niemand gesehen. Also wir reden von einem Film, der eigentlich aus den 80ern ist.
Okay, weißt du noch von wem und wer spielt?
Keine Ahnung.
Okay.
Also wirklich so schlecht. Und der Film war auch noch gut, weil wir so 2-3 Frauen dort hatten, die sind ausgezogen worden für den Film. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so Sex-Sales und all das.
Okay.
Und ich bin so über 12. Und die Prämisse von dem Film ist übrigens, ein Typ, der kann so, hat so einen Blick drauf. Mhm. Und wenn er den Blick macht, dann muss jeder das machen, was er will.
Ah, so eine Hypnose sozusagen.
So quasi. Okay. Er hat so übernatürliche Kraft.
Mhm.
Und dann hat er halt den Blick eingesetzt, um halt das zu bekommen, was er will. So. Dann gehe ich am nächsten Tag in die Schule, so hypnotisiert von diesem Film.
Mhm.
Und dann sagt mir der Dude so, jetzt muss ich dir eine Geschichte schreiben. Und ich habe nicht gewusst, was machen. Und ich schreibe auch eine Geschichte von diesem Film.
Oh, geil.
Aber ich habe...
Hast du nicht gesagt, dass vom Film...
Nein, nein, ich habe geschrieben.
Deine eigene Geschichte, okay.
Ich habe, also ich sage es mal so, 90% oder 80% von dem habe ich von dem Film geklaut und dann habe ich halt das Ende noch so ein bisschen selber gemacht. Ich habe so geschrieben, irgendwie habe ich dazu gedichtet, dass es ein Banküberfall ist.
Mhm.
Und er hat den Blick gemacht, um den Banküberfall wie so vereiteln. Und dann irgendwie ist noch seine Schwester...
Vereiteln? Nicht er hat gesagt, gebt mir das Geld.
Wow. Nein, er hat es vereitelt. Okay. Und dann ist irgendwie, hat der Typ wollen schiessen und dann hat er im letzten Moment den Blick gemacht, dann hat er, ist er mit der Hand ausgewichen und der Schuss hat seine Schwester getroffen. Weißt du, so irgendeinem pseudo-deepen Bullshit habe ich geschrieben. Und ich so, ja, fuck it, Bro, ich schreibe jetzt da 2 Stunden, lass mich in Ruhe. Und dann eine Woche später kommt ein Brief an meine Schullehrerin. Hey, du bist nominiert für so einen Geschichtenschreiber-Award.
Wow.
So,
in der 5. Klasse?
In der 5. Klasse haben sie aus der Dachregion Deutschland, Österreich, Schweiz, haben sie die besten Geschichten von den Schülerinnen genommen und halt umgeschickt. Und dann hat das so eine Welle angenommen, dass ich nicht mehr sagen konnte, ich habe das erfunden.
Oh mein Gott, so gut.
Weißt du, ich meine, und das Ding hat Cassandra-Preis geheißen. Ich weiss, ich habe daheim immer noch das Diplom. Ich habe 2. Platz gewonnen,
yeah,
und 500 Stutz.
Krass, ey.
Und...
mit der, it till you make it.
Und dann habe ich mit diesen 500 Stutz meine erste Kamera gemietet und meinen ersten Kurzfilm gemacht.
Mega.
Kurz drauf. Und der Kurzfilm hat dann, da bin ich so vielleicht 15, 16 gewesen. Und dann haben wir so, habe ich so die Jugend aus Finti Tös zusammentrummelt und gesagt, du bist Schauspieler, du machst Kamera, du machst dies, du machst das. Und dann haben wir an den Jugendfilmtag nachher den 3. Platz und Publikumspreis gewonnen. Hey, und nachher ist wie so, nachher nochmal Jugendfilmtag mit dem nächsten Film und nachher haben wir ein paar Jahre später am Zürich Filmfestival den Publikums-Award geholt.
Mit einem Kurzfilm?
Mit dem am 72-Stunden-Festival, das ist so ein Festival.
Ja.
Du hast genau 72 Stunden Zeit, um einen Film zu machen.
Mhm.
Und da haben wir gegen 500
Also du bekommst Menschen. Das Thema und in 72 Stunden musst du zu diesem Thema.
Genau. Ja. Haben wir den Film gemacht, dann haben 500 Leute in die Film eingesendet und wir reden da von Filmstudenten, weißt du? Mhm. Und irgendwie haben wir gewonnen. Wir haben dort auch wieder 5'000 Stutz bekommen.
Haben das gewonnen dann?
Ja, Publikumspreis, wow. Voll.
Krass.
Mit 19.
Ist dort auch so um...
Dort ist es um Zufall gegangen.
Okay. Nicht mit Migration. Also der erste Film interessiert mich, was ist dort gegangen, wow, mit den Winterjungs?
Wow, Bro. Der erste Film hat geheissen... Alles oder nichts.
Mhm.
Genau. Und ich bin auch vom Theater gekommen. Ich habe ursprünglich, habe ich gar nicht gesagt, habe ich Theaterkurs, bin ich im Theaterkurs gewesen.
Okay, in der Oberstufe dann?
Ja, oder? In der ersten Oberstufe, ja. Aber nicht im Schulischen, sondern im Außerschulischen.
Ah, okay.
Aber es hat natürlich niemand wissen, weil du hast eine gewisse Kredibilität.
Ah ja, logisch. Und ich habe auch Gedicht geschrieben und das
nicht
sagen.
Niemand darf wissen, Bro. Ja. Niemand darf wissen, dass ich Theater spiele, weißt du, so... Mhm. Weil, Bro, du hast einen sozialen Tod nachher. Weißt du, nachher wirst du noch verschlagen von den anderen.
Ja, weil, aber reden wir kurz über das. Was ist... Also, wie siehst du das heutzutage und so früher? Das ist wirklich so, also auf der Straße sozusagen, was läuft dort schief? Warum passiert das? Ist das männliche toxische Sache oder ist es mehr ein Ausländerding, dass man das irgendwie nicht...
Ich glaube, es ist einerseits, es ist eine Mischung aus männlicher, wie sagt man denn, toxischer Männlichkeit. Aha. Weil... Was du, weißt, wenn ich sage, ich spiele Theater, dann stellt sich vor, dass ich Strümpfe habe und auf der Bühne Hamlet mache. So. Mhm.
Was auch mega krass
wäre. Aber pauschal schon mal kommst du drunter für das. Als coole Strassen-Hip-Hop-Junge, so, dann machst du am Mittwochnachmittag, gehst du wieder mit deiner Mutter putzen.
Mhm.
Oder du spielst Fußball. Oder je nachdem, du älter wirst, machst du sonst irgendwelche Scheiße.
Yeah.
Und es schießt jeden an, in der Schule, in den obligatorischen Theaterkurs zu gehen oder in Musikunterricht zu gehen. Und wie du tust deine Freizeit damit verbringen.
Mm-hmm.
So, was ist mit dir?
Ich habe es geliebt. Ich bin auch jedes Theaterding mitgemacht und überall.
Ich habe es geliebt, Mann. Aber ich habe es sonst so nicht so einfach gehabt, Bro, weil ich habe keine älteren Brüder, keine Cousins. So, ich musste meine Kredibilität selber aufbauen, weißt du, so bin ich Street-Cred. So.
Und auch was richtig und was falsch ist, was kommt gut an, was nicht. Voll. Das ist bei mir auch so, ich habe keine ältere Geschwister.
Voll, Bro. Und darum ist es schon schwierig gewesen und das hast du nicht können machen. Du hast nicht können sagen, ich spiele Theater in meiner Freizeit. Und der einzige Mensch mit Ü im Namen, weißt du, so, wo dort auf der Cast-Liste ist.
Das ist die Oberstufe.
Ja.
Er steht... Okay,
und dann hat mich interessiert, über was der Film gegangen ist.
Ja, genau. Genau.
Was kann ich sagen, ist, ich habe meine Influence-Uhren aus dem Theater gehabt.
Mhm.
Und in meinem Film ist es darum gegangen, dass ein Typ, das sind zwei Jugendliche, und einer von denen, seine Freundin hat mit ihm Schluss gemacht.
Mhm.
Und er ist ein absoluter Loser und voll am Boden, so mit seiner Stimmung. Mhm. Und sein bester Kollege aus der Kindheit, kommt für eine Woche in die Ferien wieder in seine Stadt zurück.
Okay.
Und der, wo kommt...
Vom Ausland.
Vom Ausland, andere Stadt, whatever. So. Mhm. Und der coole Typ hat ihm geholfen, hey, wir gehen das zusammen Frau aufreißen und so Scheiße.
Mhm.
Und er gibt ihm Tipps, wie man cool ist und wie man macht. Und am Schluss sagt der, wo halt verlassen worden ist, sagt ihm, hey, du bist gar nicht cool.
Mhm.
So, ich merke, das füllt meine innere Leere nicht.
Mhm.
Und das geht so ein bisschen darum, Bro, wenn ich jetzt darüber nachdenke, eigentlich sehr ein tiefes Thema.
Es ist mega, habe ich nicht gedacht. Das ist so wie dein Wunsch nach einem grossen Bruder.
Voll.
Und dann aber die Enttäuschung von der Oberflächlichkeit.
Voll. Genau. Eigentlich wirklich krass. Und ich habe ja dort schon mega viel, also ich merke jetzt, all meine Filme, die ich jetzt zum Beispiel gerade schreibe oder daran arbeite, haben alle mit Trauer, Depressionen, innerem Kampf zu tun. Und jetzt merke ich gerade, mein erster Film eigentlich auch. Irgendwo du bist depressiv, will cool sein. Nachher merkt er, das ist gar nicht, was ich will.
Mhm.
Und ich meine, weißt, ich tue schon lange liebäugeln mit dem Gedanken, eben eine Serie zu schreiben, die zum Beispiel sehr comedy-lastig ist.
Mhm.
Oder so, wie ich das Gefühl habe, hey, der Humor, den ich an den Tag bringe, der fehlt noch in der Schweizer Filmküche, so zum Beispiel. Oder ist eigentlich nicht gut angekommen. Oder
was auch viel Drama drin hat, natürlich. Ja, man geht auch mit der Tragödie anders um.
Genau.
Ja.
Aber ja, ich find Comedy so viel schwieriger. Also weißt du, so, weil so, es gibt nicht ein Buch, wo man sagt, das ist lustig. Sondern es gibt ja schon die Comedy-Theorie, oder, wo man sagt, Pointe musst du anbringen und baue das so auf und was weiß ich für sich. Aber ja, schlussendlich. Ja, und ich finde, es ist auch immer auch schöner, Menschen zum Lachen bringen.
Hast du Humor können nutzen, auch in der Jugend und im Aufwachsen und so? Oder was sind so die Erlebnisse, wo du sagst, das ist so eine harte Sache, die ich erlebt habe, die mich komplett in meinem Denken verändert hat? Oder?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, viele sagen ja, so Humor ist ein Coping-Mechanismus. So. Man sagt ja oft eben, Menschen, die unglaublich Humor haben oder viel Humor haben oder viel überdeckt mit Humor, sind Menschen, die irgendein Trauma überwinden müssen oder die sich nie genug gefühlt haben oder was weiß ich. Ich denke sicher, dass ich Humor oft eingesetzt habe, um vielleicht charmanter rüberzukommen. Oder eben, ich meine, ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die 3 Jobs hat und einem Vater, der nicht bei uns wohnt. Also hast du vielleicht einfach Aufmerksamkeit wollen ergattern und hast dafür in der Schule den Klassenclown gespielt. So.
Ist ein Integrationsfaktor gewesen, auch zum Dazugehören?
Ich habe mich ehrlich gesagt nie gross damit auseinandergesetzt, aber ich glaube, ich habe schon gemerkt, irgendwann, okay, Leute finden mich lustig. Also zum Dazugehören bin ich jetzt einfach lustig. So, ich glaube schon, es ist eher das. Und eben auch, ich will gesehen werden. Weißt du, ich will. Hey, ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich einen funktionierenden Haushalt hätte mit Eltern, die da sind und mir die Aufmerksamkeit geben, die ein Kind sich wünscht, dann wäre ich jetzt vielleicht bei der Credit Suisse oder so. Kann ich. Also, weißt du, als Banker.
Ja, ja.
Aber schau, ja. Easy. Danke für das, Mami und Papi.
Ja. Hat es eine Phase gegeben im Leben, wo du gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich da wieder rauskomme, ob das gut 100%.
Kommt? 100%. Ja, ja. Es ist mir wirklich. Ich habe lange nicht gecheckt. Ich habe wie so gemerkt, jetzt weiss ich habe einfach so ein bisschen doch auch so eine innere Finsternis so, und eine innere Trauer. Und es gibt einfach auch Tage, wo ich aufstehe und merke, heute funktioniert gar nichts.
Von wo kommt die Finsternis, wie du sie beschreibst? Oder wie würdest du das beschreiben? Wie muss man sich das vorstellen?
Hey, eben, also wenn wir da von einer Beschreib oder von einer Diagnose reden, so, dann bin ich diagnostiziert mit einer mittelgradig bis schweren Depression. So. Und von wo das kommt, das ist, ich meine, da kannst du entweder kannst sagen, irgendwas ist falsch gelaufen in der Kindheit oder vielleicht mit den Jahren oder ich bin nie so ganz zufrieden mit meinem Erscheinungsbild, mit meinem äußeren Erscheinungsbild oder so. Ich glaube, es hat viele Möglichkeiten, dazu muss ich finden, von wo das kommt. Ich finde es auch schon wichtiger, zu sagen, wie gehe ich damit um? So, weil ich glaube, ich habe vor ein paar Jahren wie so gecheckt, hey, das ist einfach Teil von meinem Leben. So. Und ich bin einfach nicht gemacht für jeden Tag 8 bis 5 Uhr arbeiten und einfach so heimkommen und mit dem Hund laufen und nachher ins Gym und nachher etwas kochen und am einen Abend ein Porno schauen oder eine Serie schauen und dann wieder dasselbe. So. Das geht einfach nicht für mich, so, weil es mich einfach so krass einengt.
Was tut dir denn gut?
Hey, mir tut es gut, wie jetzt eine gewisse Konstante im Leben habe. Wie zum Beispiel, ich arbeite jetzt da 40% beim SRF. Dann studiere ich noch etwa 40% und dann mache ich noch meinen Podcast und eben, wir haben jetzt eine eigene Fernsehshow und meine Comedy und schreibe auch meine Filme. Also, ja gut, das ist schon auch ein bisschen viel, merke ich. Aber, aber was ich damit sagen will, ist, wieso, ich habe mir mein Leben wieso selber müssen zusammen reimen und ich weiss, wenn ich jetzt heute aufstehe und merke, oh, heute geht es einfach nicht. So, wenn ich jetzt heute arbeiten kann, dann bin ich nachher 5 Tage am Arsch. Dass ich dir kann sagen, und das ist ein absoluter Luxus. Und das kann ich dann einfach sagen, hey, heute geht es nicht. Heute kann ich nicht arbeiten. Und dann wiederum kommen Tage, wo ich 8 Tage am Stück 12 bis 14 Stunden mache. So.
Was machst du an diesen Tagen, Wenn du aufschlägst und merkst, heute ist so ein Tag.
Wo es nicht geht?
Ja.
Hey, ich persönlich bin jemand, der sehr viel so Me-Time braucht.
Ja.
Oder? Und an dem Tag zum Beispiel sage ich mir, hey, heute schaue ich einfach meine Komfortserie zum Beispiel. Mhm. Dann schaue ich den ganzen Tag lang irgendeinen Bullshit. Mhm. Oder heute game ich den ganzen Tag. Mhm. Bin antisozial. Oder heute gebe ich meinen Hund ab. Heute sage ich meiner Mutter, Mama, kannst du meinen Hund nehmen? Bitte, das geht nicht. So. Oder heute gehe ich den ganzen Tag in den Wald. Mhm. Weißt du, so, und nehme einfach auf, was im Wald ist. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Du musst einfach wie so selber finden und selber auf dich hören. Weißt du, so. Mhm. Du checkst dann recht schnell, was du brauchst in deinem Leben. Und ich meine das. Und ich habe halt auch wirklich ein Umfeld, wo mich so krass unterstützt, weißt, wo verständnisvoll ist, wo meinen Rücken hat, wo mir Sachen abnimmt, so. Ja. Mhm.
Du hast dich dann eher verschliessen und sagst, eben, lass mich in Ruhe, ich muss allein sein. Ja. Oder was können andere Leute dir in diesem Moment geben, außer zu Raum und Zeit?
Hey, ich glaube, ich fahre fast nichts. Also, ja. Ich brauche auch aus Selbstschutz ein bisschen, muss ich mich abgrenzen von Menschen, weil wenn du nachher so viele negative Gedanken in dir drin hast und eine negative Energie hast, das kann auch Beziehungen zerstören.
Ja.
Weißt
du? Ich merke jetzt auch im Gespräch mit dir zum Beispiel, ich glaube, so sehr du jetzt in dieser Migrationshintergrund-Unterstützung-Ding gestartet bist, in deine Odyssee, in die Welt, in die Öffentlichkeit auch, glaube ich, dass dein Weg noch viel mehr Leute wird wahrscheinlich inspirieren, wenn du eben so offen bist und sagst, es gibt so viele menschliche Aspekte, wo man von dir kann profitieren und lernen kann. Und wo auch der Herr Habecker kommt und sagt, hey, ich habe im Fall auch Depression und ich habe vom Joldas gehört, in den Wald gehen und das und dies. Also ich glaube, dass also weißt, man spürt damals so fast eine Anti-Haltung. So, ja, jetzt sind wir endlich draußen und ich kenne das aus der, so auch der Hip-Hop-Kultur-Rap-Zeit, Jungs, die nie irgendetwas gewesen sind, endlich mal irgendwo ein Standing haben, etwas zu sagen haben, haben so eine komische, weißt du, so, jetzt sind wir da, jetzt zeigen wir euch und ihr Weise und bla und so. Das ist dann nicht konstruktiv. Ich finde das schön, wenn man kann drüber stehen und sagen, schau, jetzt haben wir es geschafft. Und was auch immer meine Hürden gewesen sind, ich mache es jetzt anders, ich mache es jetzt besser. Und klar, holst du viele Leute, weißt du, hinter dich, wenn du eine Haltung hast. Mhm. Aber vielleicht kann man mit dieser Verantwortung, die wächst, mit dieser Öffentlichkeit, auch mehr ein Miteinander anstreben und vielleicht sagen, Leute, schau, wir haben es jetzt geschafft, wir sind da, wir unterstützen unsere Leute genauso. Aber es ist, glaube ich, noch der Anfang. Also ich spüre bei euch wirklich, dass ihr vielleicht noch mehr darüber rauswachsen könnt, dass es dann die Grenzen und die Unterschiede vielleicht eher ein verbindendes Element werden, anstatt wir haben jetzt unser Camp und bauen jetzt da SRF Ausländer-Style auf, wo dann die Weisen nicht mehr irgendwie Platz haben oder so, weil das ja genauso nicht
Checky voll, checky voll. Hey, also wenn man unser Publikum anschaut, so an unseren Live-Shows, dann sieht man, so, es hat Platz für jeden. Mhm. So, weißt?
Ich kenne auch viele, die gar nicht background-mäßig gemeinsam haben mit einem, die das hören und sagen, hey, es ist einfach lustig und interessant.
Hey, und wir wollen überhaupt niemandem sagen, es ist nicht für dich. Es ist einfach für mich eine Mindset-Sache, wenn ich sage, hey, schau, in erster Linie erschaffe ich Content für Menschen mit Migrationshintergrund. Und das heisst für mich, wieso ich erschaffe den Content, den ich vor 10 Jahren gerne hätte gesehen.
Genau, so wie wenn ich Comedy mache und sage, ich erschaffe Sachen, die für Leute sind, die über die Themen oder die Absurditäten vom Leben lachen, wie ich. Es ist ja immer, irgendeine Eingrenzung ist ja immer da.
Und natürlich ist es auch ein bisschen eine strategische Sache. Und es tönt natürlich einfach auch gut, wenn du sagst, ich bin ein Underdog und mir gegen Medienhäuser und mir gegen die jetzige. Also weißt du, ist mir natürlich auch klar, dass es auch von den Medien sehr aufgespielt wird. Also weißt du, so, dass die Medien so sagen, cool, jetzt sind sie da. So Batman und Robin oder was weiß ich so. Für alle nicht Helvetier. Also ist natürlich auch klar, dass ich mir das ein bisschen in meine. Also weißt du, aber das meine ich damit auch. Wir haben so viele Jahre müssen fressen und einstecken, eben genau, weil wir Migrationshintergrund haben. Mhm. Und jetzt nutzen wir das. Und das ist auch fair, finde ich. Checkst du, was ich meine?
Dass ihr das nutzt, absolut. Dass ihr eure Leute eben mobilisiert und, und da anstehen und ein bisschen Flagge zeigt und so. Dass ihr, da bin ich absolut bei euch. Dass es einfach nicht irgendwann zum Vorwurf wird, dass man das genutzt hat, um irgendwie mehr Rückhalt oder so etwas haben. Ja. Weil die Inspiration, die ihr gebt, ist natürlich spezifisch. Das ist ja bei jedem so. Niemand kann alle Leute gleich abholen oder so. Aber ich spüre einfach so vom Funken, von dem, was du erlebt hast, dass sehr viel noch mehr da ist als rein Migrationshintergrund, sondern es gibt so viele menschliche Umstände, wo du teilst mit anderen Leuten, wo vielleicht voll, also Eidgenossen sind und gar nie Migration erlebt haben und so. Und, und ich spüre dort wirklich sehr tiefe und eine breite, die ich sehr inspirierend
finde. Wirklich einfach schön zu hören. So. Und eben, ich glaube, in erster Linie wollte ich auch einfach, wie soll ich das sagen, ich wollte einfach eben auch gehört werden. So. Mhm. Da schließt sich auch der Kreis, weißt du. So. Mhm. Ich wollte Erfolg haben, ich wollte gehört werden, weil es mir einfach auch wirklich Spass macht.
Mhm. Und das Gefühl, es braucht es dann, dass man so ein bisschen aneckt oder ein bisschen mal da links und rechts? Ihr schiesset ja auch gerne ein bisschen nach links und rechts und Dings. Also vor allem in der Kultur, ich finde das immer ein bisschen lustig, wenn man so.
Also darfst du offen reden, oder findest du es scheiße, dass ich das mache?
Ich finde es. Ich weiss, ja, ich finde es einfach nicht nötig eigentlich, dass wir wie so ein bisschen, es ist so bei uns, also die ganze, ich sage jetzt mal, eben Migrationshintergrund, Leute, oder in der Comedy, es stresst mich so hart, wenn so zu viele Leute zusammenkommen, wo eben so Migrationshintergrund haben, die haben so einen Wettbewerbskopf. Die haben so ein, wer ist besser gewesen, wer hat jetzt da mehr gelacht und der ist scheiße und der ist gut. Ich finde das so komisch, dass man sich so immer muss so duellieren.
Ist auch ein Pazifist, Bro, das ist es.
Ja, wahrscheinlich bin ich zu Pazifist.
Das merkt man. Hey, also erstens mal, ich wollte Beef.
Eben, das ist eben.
Ich
finde das auch geil, wenn man das wenn man dazu steht.
Und das sage ich auch offen. Also weißt du, so, ich habe sicher ein, zwei Name-Dropping-Sachen gemacht, die ich im Nachhinein finde, ist vielleicht nicht nötig gewesen. So. Dass Leute das wissen, wer ich meine. Weißt, so.
Vor allem, du kennst sie gar nicht, sie kennen dich nicht.
Voll.
Und du hast so eine.
Und mir ist einfach wichtig, wenn ich Leute hate, dann ist das meistens ihre Kunstfigur, die ich hate. So.
Gilt das auch für Podcaster?
Ja, also auf das, was du jetzt rauswollst, da ist eine gewisse Dualität dahinter. Da finde ich einfach die Kunstfigur weg und die Person. Auch. Aber nein.
Obwohl sie nicht kennt.
Obwohl ich nicht kenne.
Das ist so nicht schweizerisch. Ja. Das ist so voll nicht diplomatisch voll, und voll. Sagen so hinten um und so. Ich finde das auch cool, dass man das so offen einfach so kann sagen. Voll. Es kann einfach so ein bisschen.
Es ist auch nicht so sympathisch, das weiß ich.
Nicht so sympathisch,
das ist auch easy, Bro. Also weißt du, so, ich finde einfach.
Das ist eben die Anti-Haltung, glaube ich, ist ein Schutzmechanismus ein bisschen dagegen,
vielleicht?
Dass man. Wenn ich jetzt schon schiesse, dann bin ich wie safe. Dann habe ich meinen Graben gemacht. Einfach sagen, okay, ich tue mich schon als gegen dich stellen, damit du gar nicht erst. Aber wenn jetzt so jemand dir, weißt du, wenn du dann begegnest und kennenlernst, dann fühlst du dich dann nicht komisch. Weil dann nicht kannst du die gleiche.
Sagi. Hey, es ist lustig, weil es ist schon ein paar Mal vorgekommen in dem Haus, wo ich arbeite, dass Leute zu mir gekommen sind, aktiv und gesagt haben: Hey, tschau, ich habe die Podcast gesagt, du hast mir einen Hurensohn gesagt.
Oh mein Gott. Gerade so.
Gerade so. Das ist so unangenehm, Bro. Und dann habe ich gecheckt, die Person ist so ein cooler Dude.
Ja, meistens.
Weißt du, so ein cooler Dude. Ja. Und ich bin dann nicht so, hey, look, das war uncool von mir. Wirklich. Und dann lernst du auch draus. Aber weißt du, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich mache ja nicht, ich finde ja nicht, heute nehme ich auf und heute schieße ich gegen die Person, weil ich Cloud will, weil ich Fame will.
Sondern weil du es mega ernst meinst.
Also nein, Bro, weil ich rede mit meinem besten Kollegen am Tisch und dann geht das halt amix. Dann sage ich halt amix, der ist ein verdammter Hurensohn. Weißt du, weil ich ihn ein Idiot finde. So. Aber ich meine, weißt du, ich sehe das Ganze auch sportlich. Also ich bin auch schon oft nachher drunter gekommen und ich muss sagen, hey, das ist nicht schlecht gewesen.
Eben, das ist eben das, der Sport versteht nicht immer
an. Das stimmt.
Und man nimmt es halt dann wörtlich und das ist dann auch in dem Moment.
Hey, es nehmen Leute schon sehr ernst. Also ich weiss auch, dass gewisse Leute mir einfach konsequent aus dem Weg gehen. Obwohl wir geografisch nicht so weit voneinander entfernt sind, auch wie sie die unangenehme Situation nicht haben wollen.
Möchtest du den Leuten etwas sagen, damit sie ein bisschen das im Kontext sehen, was du sagst?
Also, ich muss sagen, ich bin jemand, der nicht aus Prinzip auch hatet. Also, weißt du, so Menschen, die ich zum Beispiel schon im Podcast beleidigt habe, weil ich sie scheiße finde, und ich mich später damit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, okay, auch wenn ihre Kunstform, ich rede sehr vage, nicht gut ist in meinen Augen, heisst nicht, dass ich ihnen den Erfolg abspreche. Mit diesen Leuten habe ich auch im gleichen Podcast nachher gesagt, hey, schau, persönlich, also so aus meiner Sicht, finde ich das scheiße. Aber man darf nicht vergessen, die Person hat das und das. Und die Person macht das und das. Und das können nicht viele. Und von mir aus gesehen, ich habe wirklich keinen Hass gegenüber den meisten Menschen, so, dass ich ihnen nicht könnte auf Augenhöhe begegnen. Und dazu muss man eben auch noch sagen, ich habe mir natürlich auch nicht gedacht, vor einem Jahr, wo ich gegen das halbe SRF geschossen habe, dass ich gedacht habe, ich schaffe nachher da.
Ja, das ist ein sehr diskriminierendes Haus, wie du siehst. Ja. Dich, nein, das sind nicht ihre Feinde nachgehalten.
Ja. Das ist wahrscheinlich. Das ist sehr, sehr gute Statistik. Nein, hey, und darum, Bro, also ich finde es geil, dass du es ansprichst. Hey, keine Ahnung, im Fall. Es ist ganz ehrlich, also ich gehe einfach sehr offen damit um. Ich wollte echt nicht beifen, dass etwas passiert.
Man muss es, glaube ich, einfach übersetzen. Wenn du das so ein Wort sagst, dann heisst das einfach, hey, ist nicht mein Geschmack.
Voll.
Aber du äußerst das halt.
Deutsch ist eben meine erste Sprache, Bro.
Ja, das ist. So kann man das nicht. wir kommen zum Schluss. Es ist ein mega, mega aufschlussreiches Gespräch. Ich hoffe auch für alle. Und ich habe versucht, jetzt nicht in die Richtung zu gehen, wo du schon in anderen Formaten abgedeckt hast.
Voll.
Und ich habe das Gefühl, wir sind schön in eine Tiefe gegangen und haben dich nochmal aus einer anderen Perspektive kennengelernt. Ich wünsche dir alles Gute, auch am Serhat liebe Grüße.
Sag ich. Hey, nein, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Danke. Ich denke, es hat wirklich sehr viel Spass gemacht und für mich umso mehr, weil ich hoffe, wir sehen dich bald bei uns.
Hey, sehr gern. Ja. Sehr gern. Das war mein Hintergedanke bei der Einladung.
Das ist sehr schlau.
Wir sind ja bald recht gross am Spielen. Ja. Ich freue mich. Wäre cool. Ich würde mich freuen. Und zum Abschluss hast du noch ein Lied wünschen. Und zwar hast du dir was ausgesucht?
Ich habe mir, glaube ich, Cold Little Heart, oder?
Yeah.
Ausgesucht. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht falsch spreche. Von Michael Kiwanuka, ich bin mir nicht sicher. Das kannst du noch bearbeiten irgendwie. Ja. Kannst du auch selber Voice-Over drüber machen, wie du es
richtig sagst. Wir lassen das genau so stehen, wie du es gesagt hast. Okay. Okay. Also Cold Little Heart und
von
warum?
Michael K. Hey, weil das Song, also der Song hat während der Zeit, wo es mir wirklich mental nicht gut gegangen ist, hat er mich so mit Trauer übersät und mich noch mehr in den Boden gedrückt. Aber es ist auch so ein schöner Song. Mhm. Und in dieser Zeit bin ich so oft Auto gefahren. Dunkel, es ist Nacht, ich fahre auf der Autobahn. Das hier auf voller Lautstärke und ich war so fest im Film gewesen. Und das war für mich eine Form von Therapie gewesen. Und darum, das wollte ich euch allen auch ans Herz legen. Drückt jetzt auf Pause, nehmt den Laptop oder das Handy, geht ins Auto. Drückt ihn auf 148, weil alles drüber ist dann schon eine Straftat auf der Autobahn und hört den Song.
Und dreht auf. Das machen wir jetzt auch. Cold Little Heart. Vielen Dank, dass du da gewesen bist, Joler. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Running through my veins. Bleeding. I'm bleeding. My cold little heart. I can't stand myself, and I know in my heart, in this cold heart, I can live or I can die. I believe if I just try. All my life I've been playing games,
try to hide it. It's all the same. I've been losing one day at a time. Bleeding, I'm bleeding. My cold little heart. Oh, I can't stand myself. And I know in my heart, in this cold heart, I can live or I can die. I believe if I just try. You believe in you and I. In my heart, in this cold heart, I can live.
SRF 3 Fokus Podcast.